Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 2. Mai einführen. Auf dem Programm stehen die Sinfonietta Nummer 1 von Mieczysław Weinberg, das Klavierkonzert in D-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart und die Ballettmusik Die Jahreszeiten von Alexander Glasunow. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Julian Rachlin. Die Solistin ist Alexandra Dovgan. Wenn der Name Mieczysław Weinberg genannt wird, dann ist normalerweise der Name Dmitri Schostakowitsch nicht ganz fern. Die beiden Komponisten waren sehr gut miteinander befreundet und das heißt, dass sie sich jeweils gegenseitig ihre neuen Werke vorlegten, zur Kritik eventuell, zur Verbesserung und für weitere Anregungen. Und das ist wirklich der seltene Fall einer ganz, ganz erfreulichen Komponistenfreundschaft. Das gibt es ja nicht so sehr oft in der Musikgeschichte. Brahms und Dvorak wäre ein anderes Beispiel. Die beiden hatten auch in der damaligen Musikwelt ziemlich ähnliche Probleme, nämlich sie hatten zu leiden unter der sowjetischen Kulturpolitik. Das war vor allen Dingen in den 30er und 40er Jahren nicht ganz leicht, wo ihre Musik ganz, ganz harter und scharfer Kritik ausgesetzt war und sie sich teilweise in ihrem kompositorischen Schaffen anpassen mussten an das, was von ihnen gefordert wurde von offizieller Seite. Die beiden haben auch ziemlich ähnlich reagiert. Sie zogen sich dann auf die Volksmusik zurück. Das war ein relativ ungefährliches Terrain. Das kann man auch merken in der Sinfonietta Nummer 1 von Weinberg, die über weite Strecken von Volksmusik Gebrauch macht. Allerdings in einer sehr raffinierten Weise, sodass man auch manchmal gar nicht genau weiß, ob es jetzt wirklich echte Volksmusik ist oder eben erfundene Melodien. Was unterscheidet eigentlich eine Sinfonietta von einer Sinfonie? Nun ja, zunächst mal der Umfang. Die Sinfonietta ist normalerweise etwas kürzer, aber auch die Struktur. Eine Sinfonie ist seit Beethoven eine sehr strenge Angelegenheit. Sie wird meistens aus wenigen Grundelementen entwickelt, aber dann zu gewaltiger Größe aufgetürmt. Und diese Elemente müssen eben dann auf ganz verschiedenartige Weise entwickelt werden, sodass zum Schluss ein ganz abgerundetes Ganzes auch entsteht. Die Sinfonietta ist dann nicht so streng, die ähnelt in gewisser Weise mehr einer Suite, also ist eher locker gefügt, obwohl meistens die formale Anlage so in groben Zügen der Sinfonie entspricht. Das ist auch bei Weinberg der Fall. Seine Sinfonietta ist viersätzig in dem gewöhnlichen Satzablauf einer Sinfonie. Und der wahrscheinlich beste, zumindest ergreifendste Satz ist in diesem Falle der zweite, der langsame Satz. Langsame Sätze sind ja auch in klassischen Symphonien sehr oft das Herzstück der Komposition, etwa bei Schubert und dann bei Brahms wieder auch. Weinberg knüpft hier an diese Tradition an. Er war vor allen Dingen ein sehr starkes lyrisches Talent. Langsame Sätze sind ja auch sehr oft Gesangssätze und das kann man hier auch deutlich merken, dass ihm das besonders gut lag. Also, dass da eine schöne Melodie nach der anderen kommt, fast in der Art von Schubert, natürlich in etwas modernerer Klangsprache und mit diesen folkloristischen Anklängen. Aber es ist doch eben ein langsamer Satz in der allerbesten Tradition. Der erste und der vierte Satz sind wie gewöhnlich ziemlich lebhaft tänzerisch. Der dritte Satz ist etwas merkwürdig. Der Ausdruck Scherzo, der hier eigentlich gefordert wäre, der passt nicht so richtig. Es ist eigentlich ein sehr ruhiger, sehr zurückhaltender, auch gar nicht besonders schneller Satz. Und von Humor ist auch nicht ganz viel zu spüren. Es ist so eine etwas sehr zurückgenommene, sehr innige Musik, die aber auch ihre tieferen Hintergedanken zu haben scheint. Das lässt sich an einigen Stellen dieser Sinfonietta auch beobachten. Da geht es manchmal doch auch in Richtung von ganz elegischen, melancholischen, fast tragischen Gefühlen. Allzu sehr dürfte das nicht ausgebreitet werden, aber die Anklänge sind doch sehr deutlich und die damaligen Zuhörer werden es auch verstanden haben, dass diese Sinfonie eben auch ein Stück Zeitdiagnose ist. Wolfgang Amadeus Mozarts D-Moll-Klavierkonzert ist eins von nur zweien, die er in Moll geschrieben hat. Das andere, etwas später entstandene, steht in C-Moll. Und dieses D-Moll-Konzert war immer schon ein Liebling der Romantiker, wahrscheinlich auch, weil D-Moll-Stücke und überhaupt Moll-Stücke in der Klassik so selten sind. Und man dachte, immer wenn der Komponist zu einer Molltonart greift, dann hat er etwas ganz Besonderes zu sagen. Die Romantiker, die liebten ja die Molltonart, so diese etwas verschattete, ganz ausdrucksvolle Klangwelt. Und die meinte man eben in Mozarts Konzert auch zu finden. Zum Teil sicher auch mit Recht. Andererseits ist es natürlich auch ein Konzert, was in der klassischen Tradition steht. So mit etwas Übertreibung kann man ja sagen, Mozart hat überhaupt das Klavierkonzert, wie wir es kennen, erfunden. Zwar gab es auch schon im Barock Klavierkonzerte, einige von Bach, aber so dieses Charakteristische, was man heutzutage mit einem Klavierkonzert verbindet, dass es nämlich eigentlich eine Dialogform ist, symphonischen Zuschnitts, wo der Pianist natürlich den Hauptanteil hat, aber auch das Orchester gleichwertig mitreden darf, und zwar in sehr verschiedener Weise, dass zum Beispiel das Orchester Gruppen bildet, Bläsergruppen, Streichergruppen, die dann jeweils für sich mit dem Klavier in Interaktion treten. Diese Konzeption von Klavierkonzert, die geht eben auf Mozart zurück, und da gilt das D-Moll-Konzert als ein Meilenstein. Es hat einen sehr merkwürdigen Anfang, nämlich zunächst mal gibt es gar kein Thema, gar keine Melodie, sondern nur so eine sehr interessante, synkopierte rhythmische Bewegung in D-Moll-Akkorden, und allmählich schälen sich dann aber doch so melodische Ansätze heraus. Und wenn das Klavier dann seinen Einsatz hat, dann fängt es geradezu an zu singen. Das ist von Mozart dramaturgisch außerordentlich geschickt gemacht. Der Gesang ist dann normalerweise nicht das, was man mit dem Klavier in Verbindung bringt, aber bei Mozart ist es eben doch so, auch wenn er selber Klavier spielte, dann wurde gesagt, dass unter seinen Händen die Musik anfinge zu singen, und das ist in diesem D-Moll-Konzert auch ganz großartig gestaltet. Es gibt dann also diesen Dialog zwischen Orchester und Klavier, wobei das Klavier eben sehr oft die Rolle einer Gesangsstimme einnimmt, aber es entwickelt sich dann doch auch ein ganz dramatisches Geschehen mit großen Höhepunkten, was sehr ungewöhnlich ist. Der Satz hat nicht nur leise angefangen, sondern er endet auch leise. Das war bei klassischen Sätzen nun wirklich fast nie der Fall, zumindest der Schluss, der musste immer im Forte sein, richtig laut, aber das macht Mozart nicht, und dadurch wird natürlich auch für die beiden folgenden Sätze noch etwas Spannung in petto gehalten. Der zweite Satz, der beginnt im Vergleich geradezu naiv, der heißt Romanze, und es gibt zunächst auch eine ganz einfache Romanzenmelodie. Dann gibt's allerdings einen ganz stürmisch bewegten Mittelteil, der steht wieder in Moll. Aber die Romanzenmelodie kehrt dann noch einmal zurück und wird auch noch so ein bisschen verziert und führt dann zu einem friedlichen Ausklang. Das Rondo, der Schlusssatz, ist ganz besonders virtuos angelegt. Da hat der Pianist richtig was zu tun, und es hat einen für Mozart sehr seltenen, fast geradezu aggressiven Charakter. Man kann sich gut vorstellen, wie Beethoven dieses Konzert kennenlernte und es sofort auf den ersten Blick lieb gewann. Er hat dieses Stück selber mehrfach gespielt und für den ersten und letzten Satz auch Kadenzen geschrieben, die heute noch sehr oft verwendet werden. Beethoven war ja selber ein Komponist, der die Molltonarten doch in ganz anderer Weise noch behandelte als Haydn und Mozart, eben noch dramatischer, noch stürmischer, und die Tonart D-Moll wurde dann eben auch zur Tonart seiner berühmten 9. Symphonie. Das Konzert hat Mozart selbst uraufgeführt. Er war sehr in Eile, und das heißt, dass er den letzten Satz noch nicht einmal am Klavier selber durchprobieren konnte, sondern direkt aus den Noten bei der Uraufführung spielen musste. Aber es ist wohl alles gut gegangen. Nämlich Vater Leopold war in Wien und wollte mal sehen, wie es da seinem Sohn so ging. Und er war dann doch sehr beeindruckt von diesem großartigen Stück und hat da in einem Brief an Nannerl Mozart, die in Salzburg geblieben war, dann den Wolfgang richtig gelobt. Das kam aber Leopold nicht allzu oft vor. Der war ja durchaus auch kritisch eingestellt gegenüber den Werken seines Sohnes. Aber in diesem Falle war es ein großer Erfolg, und Leopold war sehr, sehr stolz auf seinen Filius. Alexander Glasunow ist ein Komponist, der ähnlich wie Mozart eigentlich ein Wunderkind war. Schon mit 16 Jahren schrieb er seine erste große Symphonie, die auch gleich ein Erfolg wurde. Anders als Mozart hat er sich danach aber stilistisch kaum weiterentwickelt. Er war ja in der Zeit der Spätromantik geboren und wuchs da auf. Und die Klangwelt von Tschaikowski und Rimsky-Korsakow, die hat ihn zeitlebens nicht verlassen. Er hat bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts gelebt, zuletzt in Paris, aber ist sich eigentlich stilistisch immer ziemlich gleich geblieben. Seine Werke sind allerdings auch, obwohl sie sich nicht so sehr stilistisch voneinander unterscheiden, von sehr, sehr hoher Qualität. Glasunow war sehr virtuos, hatte ein großes theoretisches Wissen als Komponist und es fiel ihm offenbar alles ziemlich leicht, die schwierige Kompositionswissenschaft zu beherrschen und seine Werke sind immer bis aufs Letzte ausgefeilt. Er hat sich dann auch sehr stark engagiert als Lehrer, war lange Zeit Direktor des St. Petersburger, später Leningrader Konservatoriums und hat dann mit dem Komponieren leider etwas nachgelassen. Aber so Ende des 19. Jahrhunderts hat er eine große Anzahl von Stücken geschrieben, die auch heute noch bekannt und beliebt sind. Dazu gehört auch die Ballettmusik. Die Jahreszeiten ist natürlich ein Thema, was in der Musik auch nicht allzu selten ist. Jeder denkt sofort an Vivaldis berühmte 4 Violinkonzerte, die 4 Jahreszeiten. Von Tschaikowski gibt es einen Klavierzyklus, die 12 Monate, wo man dann noch etwas mehr ins Detail geht. Und Glasunow hat sich durchaus in dieser Tradition gesehen. Das Ganze war zwar ein Ballett, aber es gab eigentlich keine Handlung. Es gab natürlich ein bisschen Dekor, den Jahreszeiten entsprechend und auch die eine oder andere Andeutung, wie die Tänze gestaltet werden sollten. Etwa, dass die Blumen dann Auftritte hatten oder auch mythische Figuren, die zu den Jahreszeiten passten. Aber insgesamt war es doch eine sehr freie Angelegenheit. Das war für Glasunow natürlich eine gute Sache. Er konnte seiner Fantasie freien Lauf lassen. Es ist auch gar nicht immer so, dass man bei den Stücken jetzt ständig die Jahreszeiten so im Hinterkopf hat. Ob es nun der Frühling oder der Sommer ist, das ist dann auch nicht mehr so wichtig. Wichtig ist, dass es eine Musik ist, die sehr stark melodisch bestimmt ist, aber wen wundert's bei einem Ballett, auch sehr stark tänzerisch. Und da steht vor allen Dingen der Walzer im Vordergrund. In verschiedenen Abwandlungen und Variationen hört man immer wieder Walzerklänge. Das ist ja eine der grandiosesten Sachen, die Geschichte des Walzers, wie er eigentlich Europa von Wien ausgehend erobert hat und überall Fuß fasste und gegen Ende des 19. Jahrhunderts man wirklich gesamteuropäisch nur noch Walzer tanzte. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 2. Mai um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.